Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Ärzte. Der Podcast zum CB-Chefärztebrief mit Dr. Benedikt Carstensen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Mit dem GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz hat der Kostendruck für viele Häuser und auch viele leitende Ärztinnen und Ärzte weiter angezogen und ein neues Level erreicht. Viele Abteilungen müssen Millionenbeträge einsparen und man fragt sich, wie soll das gehen? Was macht es mit den Beteiligten und wie gehe auch ich als Abteilungsleitung damit um? Darüber möchte ich heute sprechen mit Stefan Kentrup. Er ist erfahrener Krankenhausgeschäftsführer und spannenderweise auch zeitgleich Führungskräftecoach, der seit Jahren Chefärztinnen und Chefärzte auch in ihrer Führungsfunktion berät und begleitet. Lieber Stefan, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
Stefan, das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz und auch schon zurückliegende Gesetze waren ja alle so in Richtung Kostendruck wird höher und stärker. Ich würde mal gern starten mit, was macht das emotional mit mir als Führungskraft oder als Abteilungsleitung? Wie gehe ich damit um?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Wie gehe ich damit um? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten natürlich, wie man damit umgehen kann. Einfach vielleicht zwei Möglichkeiten, die ich da direkt auch an meiner eigenen Situation als Geschäftsführer bei mir erlebe. Also ich habe einmal die Möglichkeit, das als persönliche Kränkung wahrzunehmen. Das heißt also, ich als Geschäftsführer habe doch den Eindruck, dass ich meinen Laden ganz gut im Griff habe und schon ganz viel getan habe, damit das System gut funktioniert. Ich als Chefarzt habe den gleichen Blick auf meine Abteilung und dann kommt jemand von außen und sagt, ja, jetzt muss es noch mal besser werden. Und wenn ich das dann halt als persönliche Kränkung verstehe, dann ist es halt häufig so, dass ich nur dann die Möglichkeit habe, destruktiv mit diesen Herausforderungen umzugehen. Ne? Also ich bin dann schnell in diesen typischen Reflexen auf der ärztlichen Seite, Rechtfertigung nach dem Muster, wir sind doch schon längst am Limit, wir können doch nicht noch mehr machen. So eine moralische Aufladung, Ökonomie gegen Patientensicherheit, das sind so dann diese klassischen Thematiken. Die andere Möglichkeit, die ich damit habe, ist, dass ich diese Herausforderung als Systemzustand anerkenne und mit absoluter Radikalität auch dann annehme. Weil das versetzt mich in die Lage zu gestalten.
Du hast schon so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube, Chefärztinnen und Chefärzte haben schon letztlich alle ein ähnliches Gefühl. Kostendruck wird immer mehr. Oh, ich weiß nicht mehr, wie ich was noch optimieren soll. Und man denkt, man hat schon viel gemacht und muss sich neu erfinden und weiß nicht wie. Und emotional kann das auch sozusagen im Ersten und vor allem auch, wenn das sozusagen immer wieder kommt, letztlich auch, ich nenne es mal overwhelming, also überwältigend sein. Wie ist es denn jetzt für dich als kaufmännischer Geschäftsführer? Also ich meine, bei Geschäftsführung geht es auch immer so ein bisschen um Haftung für den Betrieb, für die Leistung dort. Also was passiert da so in dem Kopf und jetzt gern auch erstmal rational, aber auch vor allem emotional?
Also ganz ehrlich, natürlich wissen wir manchmal in der Monatsmitte nicht, wie wir am Monatsende unsere Gelder zahlen sollen, wenn wir auf unsere Bankkonten gucken. Und das ist natürlich etwas, was einem Angst macht. Das ist etwas, was einem unsicher macht, was einem unruhig macht. Ja, da muss man, glaube ich, trennen. Also ich habe ganz gute Erfahrungen, einfach zu unterscheiden, was habe ich selber zu verantworten, was kann ich beeinflussen und was habe ich eigentlich nur zu ertragen. Und häufig ist man ja genau bei diesen Mechanismen, die wir alle kennen, bei dem dritten Punkt. Also wir sind dabei, wir können es nicht beeinflussen und müssen es nur ertragen und verwenden unheimlich viel Kraft darauf, damit irgendwie klarzukommen, aber das bewegt ja nichts. Und ja, ich erwische mich da natürlich auch regelmäßig dabei, dass ich mich so in meiner Kuhle oder in meiner Grube wesule und in meinem Kummer. Und da hilft es einfach schnell oder da braucht es Mechanismen, dass man da schnell rauskommt. Ne? Aber das sind so die Gefühle, die man hat, auch als Geschäftsführer. Also wie bezahle ich die Rechnung und wie kann ich eigentlich eine Organisation noch dahin bringen, dass wir trotzdem noch besser werden, obwohl wir schon in den letzten Jahren vieles gemacht haben.
Was für, ich sag mal, Handlungsreflexe löst denn so dieses Gefühl von, oh, jetzt wird es immer schlimmer, jetzt muss ich was machen aus? Also gibt es da irgendwie wenn man jetzt privat sozusagen erstmal eine große Rechnung kriegt, dann denkt man ja, oh, wie soll ich das jetzt bezahlen? Wie kann ich das Geld organisieren? Wie ist das jetzt als Geschäftsführer?
Also als Geschäftsführer haben wir natürlich verschiedene Handlungsoptionen, verschiedene Perspektiven. Das ist Erlöse, Kosten, Prozesse und Personal. Das sind so diese klassischen Themen. Und meine Erfahrung ist, dass wir häufig in den gleichen Ritualen agieren. Und die sind, haben sich mittlerweile aber abgenutzt. Und wichtig ist jetzt, dass man, und das ist ja auch das Anstrengende an unserem Job gerade, dass wir auf der einen Seite diesen Druck erleben und diese absoluten, diese zeitliche Dominanz, die da auch drin steckt. Nächstes Jahr sollen 13 Milliarden, glaube ich, durch das Papier nur bei den Krankenhäusern eingespart werden, wenn man das mal runterrechnet auf seine eigene Einrichtung und dann auch betrachtet, in welcher Situation sind denn die Häuser, dann ist das ja schon echt bedrohlich. Und gleichzeitig, trotz dieser Bedrohung, muss man dann diese Kreativität entwickeln und fragen, wie schaffe ich es jetzt, vernünftige Maßnahmen zu etablieren, die wirken, die schnell wirken. Und ja, das ist so das Konstrukt, in dem wir uns da gerade befinden.
Die schnell wirken ist schön, ja. Man hat ja häufig im Kopf so viele Sachen, die man entwickeln kann, wo man einen gewissen Invest erstmal braucht, zeitlich und auch finanziell. Jetzt sind finanziell sozusagen die Mittel immer knapper. Die Zeit ist auch ehrlicherweise knapp, Schrägstrich, man weiß nicht, wie lange die Zeit bleibt. Als Chefärztin oder Chefarzt, in deinen bisherigen Erfahrungen oder und Begleitungen, was ist denn da so ein Reflex, den man als Chefarzt oder Chefärztin hat und was sollte man eventuell stattdessen machen oder wie sollte man diese Reflexe durch welche, ich nenne es mal Filter, laufen lassen?
Also die Reflexe hatte ich ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, welche Möglichkeiten ich habe. Und wenn ich da einen destruktiven Umgang mit habe oder nur die Möglichkeit habe, da destruktiv mit umzugehen, beziehungsweise so klassisch in diese klassischen Verhaltensmuster eintrete, dann fällt es mir halt, glaube ich, schwer und ich kann da wirklich keine richtigen Handlungsoptionen ableiten. Ich glaube, als Arzt wird es immer wichtig, das Thema Führung. Das Thema Führung in einer bestimmten speziellen Organisationsform und in einer bestimmten Zeit. Und gemeinsam mit dem Jens Holmer, mit dem ich ja zusammenarbeite, mein Band Plus Kompetenz, haben wir so das AAA-Modell moderner ärztlicher Führung erarbeitet. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Das heißt also, wir in unseren Krankenhäusern haben ja jetzt verschiedene Perspektiven und jede Perspektive hat zwei verschiedene Pole. Und einmal braucht es eine Stabilität, das heißt, wir müssen Patienten stabil versorgen, wir müssen stabil den OP organisieren. Und gleichzeitig braucht es Wandel. Und das sind ja eigentlich zwei Sachen, die miteinander so ein bisschen im Widerspruch stehen. Und was es dann für Chefärzte braucht, ist dann, das nennen wir dann Ambidextrie-Kompetenz. Das heißt also, wie schaffe ich es als Führungskraft, auch in meiner Kommunikation ins Team, diese beiden Sachen übereinander zu bringen. Eine weitere Perspektive ist, dass wir ja häufig Zielkonflikte haben, beispielsweise Medizin versus Ökonomie. Und das ist ja ein Zielkonflikt, der wird ja immer bestehen bleiben. Und die Fähigkeit, die es dazu braucht, ist die Ambivalenzkompetenz. Das heißt also, wie gehe ich mit diesen Zielkonflikten um? Ganz einfach, ich kann sie nicht auflösen. Ich muss nur irgendwie Wege finden, wie ich sie aushalte und wie ich drin navigiere. Und dann gibt es halt ein ganz hohes Maß an Unsicherheit, ne? Also eine Reform folgt der nächsten. Das heißt also, was heute richtig ist, kann nächste Woche oder nächsten Monat schon wieder falsch sein. Und da braucht es halt auch eine Ambiguitätstoleranz. Das heißt also, ich muss Entscheidungen treffen können, obwohl ich nicht genau weiß, ob die auf Dauer die richtigen sind.
Woran erkenne ich denn als Chefarzt, wie gut meine Ambidextrie ist, also wie gut ich sozusagen stabile Prozesse, stabile Leistungen habe und gleichzeitig Innovation voranbringe.
Also der erste Punkt ist ja, dass man dieses Thema sich in den Fokus holt und darüber nachdenkt und sagt, wo habe ich denn jetzt eigentlich Punkte, die sich widersprechen? Wichtig ist, dass man es erkennt und dass man es besprechbar macht, weil dadurch kann man auch Konflikte oder Spannungen im Team abbauen, ne? Und woran ich das erkenne, ich glaube, alle würden behaupten, dass es zurzeit super aufwendig ist, ganz große Anstrengungen braucht, diese Stabilität im System zu gewährleisten und sicherzustellen. Dann kündigt wieder jemand. Und eigentlich fällt dann der Dienstplan in sich zusammen und so weiter. Das heißt also, jeder will behaupten, das ist super anstrengend und keiner kann sich dann vorstellen, okay, und gleichzeitig brauchen wir diesen Wandel. Das heißt also, wir haben jetzt das Gesetz und wir müssen uns darauf vorbereiten, ne? Und ja, dass das einfach auch super schwierig ist, das ist einfach wichtig, dass man das sich in den Fokus holt. Wenn man merkt, dass man da eine Spannung hat, dann finde ich, ist es schon der erste richtige Schritt, weil man es dann benennen kann und dann kann man da ja anders mit umgehen.
Aber dann sprichst du schon aktuell eher von so einer Art kognitiven Prozessierung, oder? Also wir sind jetzt gerade nicht auf so einer Art Maßnahmenebene, was man machen kann, Formate einführen, sondern da geht es wirklich darum, ich erkenne es als Schwierigkeit, ich erkenne meinen Zustand und was mache ich damit, richtig?
Ganz genau. Also ich glaube, diese Erkenntnis braucht es, um kreative Maßnahmen zu entwickeln, ne? Und dieses AAA-Modell kann dafür sorgen, dass ich halt nicht in die klassischen Verhaltensmuster zurückfalle. Das gilt auch übrigens auch für die Geschäftsführung und auch für die Pflegedirektoren, ne? Also für alle drei Bereiche. Und wenn mir das bewusst ist, dann bin ich halt in einer anderen Möglichkeit, in einer anderen Kreativität Maßnahmen zu entwickeln und herauszufinden.
Was meinst du mit klassischen Reaktionen oder
Ja,
klassischen
klassische
Verhaltensmustern?
Reaktion zum Beispiel, dass man sagt, ja, Mensch, wir haben jetzt gerade eine Hochbelegungszeit oder jetzt im Sommer, Mensch, wir haben so viele, die sind im Urlaub, wir machen ein Projekt, das machen wir erst später, ne? Weil man da diese Bewertung zwischen Stabilität und Wandel vielleicht sich nicht bewusst ist, dass beides auch wichtig ist. Und wenn man das dann halt im Herbst machen möchte und im Herbst hat dann vielleicht ein Oberarzt gekündigt, dann wird das Projekt wieder zurückgeschoben. Und das sind so klassische Verhaltensmuster, die muss man ja versuchen, irgendwie aufzubrechen.
Du sprichst gerade ein bisschen die Priorisierung an, dass es auf dem To-Do-Stapel nicht wieder ganz nach unten gelegt wird. Und Stefan, jetzt haben wir so ein bisschen über die kognitive Prozessierung, die Reflexion, die damit einhergeht, eben gesprochen. Welche konkreten Maßnahmen, du hast vorher von Kreativität gesprochen, also welche kreative Maßnahmen hast du jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mal gesehen, wo du sagst, oh, das geht jetzt über das Normale oder den Standard der Maßnahmen hinaus.
Also ich glaube nicht, dass ich das Rad neu erfunden habe, sondern ich habe nur versucht, das, was wir heute schon machen, irgendwie anders aufzubauen. Und da ist zum Beispiel ein Thema OP-Planung, OP-Koordination, ne? Und da gibt es ja zwischen den Fachabteilungen, zwischen den Berufsgruppen ganz viele Konflikte, ganz viele Sachen, die bedacht werden müssen. Und häufig versucht man das dann zu regeln im Krankenhaus, indem man ein OP-Statut, eine Geschäftsordnung schreibt. Das Ding ist nur, wenn man dann im täglichen Arbeiten ist, dann hat man da einen Case und überlegt, ja, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Und dann schaut man in das OP-Statut und wird sehr wahrscheinlich genau diesen konkreten Fall nicht finden oder man ist sich nicht einig darüber, ob es dann ein solcher Fall ist, weil ich halt verschiedene Perspektiven der Menschen habe, die jetzt unterschiedlich auf diesen Prozessschritt denken, ne? Also die Anästhesie denkt anders als das schneidende Fach und die OP- und Anästhesiepflege denkt dann nochmal anders drauf. Das heißt, es werden inhaltliche Argumente ausgetauscht. Aber es findet kein Dialog statt. Das heißt also, das Ergründen, warum bewertet mein Gegenüber dieses inhaltliche Argument komplett anders als ich, das ist ja das Entscheidende, um zu einer Lösung zu finden. Und wenn man sich diesem Wirkmechanismus bewusst ist, beziehungsweise ihn einfach mal anerkennt, dann braucht es halt was anderes als ein OP-Statut, sondern dann braucht es irgendwo ein Format, ein Besprechungsformat, wo ich diese verschiedenen Berufsgruppen und Player und Stakeholder zusammenbringe. Und mit denen übe, einen solchen Dialog zu führen. Und da ist super viel möglich und es macht auch irgendwann total viel Spaß. Und natürlich muss man in der ersten Phase das waren bei uns immer OP-Planungssitzungen für den Tag danach, für 15 Minuten um 15 Uhr. Und das war total echt lustig manchmal. Und das hat dann auch super viel Spaß gemacht bei der Arbeit. Und es waren plötzlich Sachen möglich, die vorher undenkbar waren. Und das wäre zum Beispiel so ein klassisches Beispiel dafür, wie man das machen kann. Also wenn wir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel auch vom GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz betrachten, da ist das ganze Thema, wie dokumentiere ich eigentlich meine ärztliche und medizinische und pflegerische Leistung? Und da hat der Gesetzgeber ja dem MD jetzt die Möglichkeit gegeben, ganz andere Prüfquoten zu ermöglichen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld verliere durch eine spätere Rechnungsprüfung, wird jetzt natürlich höher. Ich glaube nicht, dass man da sagen kann, okay, wir müssen unsere Dokumentation verbessern, sondern dass wir da auch irgendwelche Formate haben, wo diese ganze Dokumentation aus einem Guss passiert. Das heißt also, wenn der Mediziner sagt, ich möchte jetzt noch am letzten Tag eine Diagnose machen, die ist wichtig und damit begründe ich den letzten Verweildauertag und die Pflege gleichzeitig schreibt, Patient geht's gut, er war rauchen, dann ist das etwas, was natürlich nicht so passieren kann. Ne? Und da braucht es halt auch genauso wie bei der OP-Planung notwendige Schritte, die das in einer anderen Art und Weise jetzt erlebbar machen für die Leute, die dort arbeiten und dass man da dann auch eine Verhaltensveränderung hinbekommt.
Und wie könnte das ganz konkret aussehen? Also jetzt beispielsweise, ich bin wirklich jetzt ein Chefarzt der Kardiologie und am letzten Tag ist noch irgendwas. Was meinst du jetzt ganz konkret mit einem Austauschformat? Also, dass man sich bespricht, was man dokumentiert oder dass man mehr über die Abrechnung interprofessionell spricht? Redest du eher von, dass mehr sozusagen Wissen bezüglich Abrechnung in mehreren Berufsgruppen da ist, oder geht es eher um so ein Austausch- und Synchronisierungsformat?
Sowohl als auch. Also es geht einmal um einen Austausch- und Informationsformat. Das heißt, ich muss die Dokumentation irgendwie aus ihrer Ecke kriegen und sagen, also unser Sinn ist, aus Patienten zu versorgen. Dann ist ein Teil davon nicht nur die Arbeit am Patienten, sondern es ist einfach auch wichtig, dass wir das, was wir machen, nachher auch an Geld bekommen, weil nur das sichert uns, dass wir das in Zukunft auch machen dürfen. Das heißt also, die Dokumentation an der Stelle wird quasi ein ganz wesentliches Element der Versorgung. Nicht in Silos denken, sondern wirklich das als berufsübergreifende Geschichte zu machen und dann vielleicht auch so gegenseitige Verantwortung generieren. Das heißt also, dass die Pflege auch drüber guckt, was hat denn der ärztliche Dienst dokumentiert? Passt das oder habe ich da irgendwo Widersprüche? Und andersrum. Und dann auch eine Kultur herbeizuführen, dass ich frei bin, das oder dass ich das auch sagen kann. Und das ist wiederum auch ärztliche Aufgabe oder ärztliche Führungsaufgabe. Ne? Das heißt, das ist nicht einfach. Und das ist Chefsache.
Ich meine, jetzt haben wir ja die letzten Jahre eigentlich gedanklich häufig so reagiert bei finanziellem oder wirtschaftlichen Druck. Naja, wir wollen mehr Fälle generieren, dadurch mehr Erlös, dadurch ein besseres Ergebnis. Funktioniert das jetzt so nicht mehr?
Wir haben ja insgesamt über Deutschland gesehen eine sehr ziemlich stabile Fallzahl. Wir haben keine Zuwächse mehr und wir haben uns ja nach der Pandemie auch nie wieder auf die Fallzahl von 2019 entwickelt. Das heißt also, Patientenzuwachs ist, finde ich, endlich. Ne? Also es gibt so bestimmte Situationen wie in Nordrhein-Westfalen. Hier haben wir ja eine Landeskrankenhausplanung, Leistungsgruppen haben sich verschoben und da kann es natürlich schon sein, dass punktuell Krankenhäuser gibt, die zusätzliche Leistungen erbringen, weil sie zusätzliche Leistungsgruppen bekommen haben. Erlössteigerung, das Realistische, um sie zu steigern, das ist tats oder zu sichern, das ist das Thema Dokumentation. Das heißt also, wie vernünftig ist die Dokumentation meiner medizinischen Leistung? Und wenn nur die vernünftig ist, bekomme ich da ja auch eine Rechnung. Ne? Also wenn man aus dem Handwerker oder wenn man ein Auto bei der Inspektion hat, da kriegt man ja im Zweifel 10 cm Isolierungsband abgerechnet. Und wenn das nicht dokumentiert gewesen wäre, dann wäre es auch nicht abgerechnet worden. Und dementsprechend hat das dann ja auch eine Auswirkung auf die Rechnung. Und so ist es ja ehrlicherweise auch in der Medizin. Da sind die Mechanismen etwas anders, klar. Aber genauso muss man dann denken.
Dementsprechend siehst du gerade eher den Hebel weniger bei Mengen- und Leistungsausweitung, eher hin zur Verbesserung der Abrechnung von dem, was eh gemacht wird, durch bessere Dokumentation mit dem, was du gerade gesagt hast, richtig?
Also, was ich sehe, ist, dass ich halt drei Möglichkeiten habe, wie ich das machen kann. Und ich kann Erlöse und Kosten, das kann ich relativ gut managen. Ne? Also durch diese Maßnahmen, die ich gerade beschrieben habe. Und dann gibt es noch das Thema Effizienz. Und das kann ich nicht managen, sondern das muss ich irgendwie mit dem Team erarbeiten und in einer Teilhabe quasi versuchen zu entwickeln. Und jetzt bei dem Thema Abrechnung ist es ja letztendlich auch ein Prozess. Das heißt also, auch hier muss ich ja, kann ich das ja nicht delegieren, sondern ich muss das ja irgendwie anders versuchen, in den Fokus meiner Mitarbeitenden zu kriegen, auch die Wichtigkeit in den Fokus zu bekommen. Und das ist halt nicht managen, das ist nicht zu managen, sondern das muss man irgendwie über andere Mechanismen hinbekommen. Da hilft das AAA-Modell. Und genau, das ist so die Herausforderung, die wir jetzt haben.
Du hast gesagt, wir müssen kreativ werden, wir sollten unser Team mit einbinden. Meine Frage an dich, um jetzt diese Reibungsverluste noch weiter zu reduzieren und letztlich dadurch eine bessere Performance zu bekommen, wie wichtig ist denn dass man die Mitarbeitenden mit einbindet an der Stelle? Und wie kann ich das machen?
Ich habe ja gerade über diese drei Bereiche Kosten, Erlöse und Prozesse oder Effizienten gesprochen. Da kann man ja auch Prozesse zu sagen. Und ich denke, dass die Mitarbeitenden dort ganz, ganz wichtige Rolle haben, weil es gibt so viele gute Ideen, die Mitarbeitenden haben. Also wenn ich als Interimsmann Geschäftsführer irgendwo in eine Organisation gehe, führe ich zunächst einmal Interviews. Und da kriege ich ja ganz häufig mit gute Ideen, die wirklich gut umsetzbar sind. Mitarbeitenden können auch wunderbar aber beschreiben, was dysfunktional gerade läuft. Und von daher ist das so ein Schatz, der ja in der Organisation selber liegt. Die Frage ist, warum setzt man es nicht um? Deswegen ist das total wichtig, Mitarbeitende mit einzubinden, aber es braucht bestimmte Regeln und bestimmte Strukturen, damit das gut funktioniert. Total wichtig, dass wenn man so eine Teilhabe organisiert, was ist eigentlich jetzt verhandelbar und was ist nicht verhandelbar? Und wenn man das am Anfang ganz stark und ganz konkret formulieren kann, dann schafft das auch Vertrauen in diesen Prozess und ich glaube, dann funktioniert diese Teilhabe.
Also eine Frage, die sozusagen in mir da aufkommt, ist, wie viel Prozesskompetenz oder Prozessverständnis brauchen denn Mitarbeitende?
Grundsätzlich ist das da. Es ist vielleicht nicht so formulierbar. Es ist vielleicht nicht so klar, man muss es vielleicht einordnen. Ne? Das ist, also es gibt ja einmal den Prozess, wie man so einen Prozess organisiert, also so ein Projekt organisiert und wie man Teilhabe organisiert, wie man Kommunikation organisiert. Und dann gibt es den Prozess selber. Und ich glaube, da ist ganz viel Wissen vorhanden. Wenn man das jetzt noch flankiert mit so mit dieser anderen Ebene und den Mitarbeitenden dann auch so bestimmte Inhalte der Organisationsentwicklung und der Organisationslehre oder der Prozesslehre darstellt oder einfach auch Instrumente an die Hand legt, wie man solche Prozesse noch besser messen kann, dann ist es ja umso schöner. Ne? Aber grundsätzlich glaube ich, dass die alle, oder bin ich davon ganz stark überzeugt, dass die Leute, die im beispielsweise OP arbeiten, die Prozesse dort am besten kennen und eigentlich auch wissen, wie sie besser werden könnten.
Ja, also was ich tatsächlich immer wieder gespiegelt bekomme, ist, dass man als Chefarzt seine Leute fragt, wo hakt's, was können wir besser machen? Und da kommen dann wenig qualitative Antworten, sondern eher so ein Standard, wir brauchen mehr Leute. Und dementsprechend, wenn jetzt einige das jetzt hören, können die denken, ja, hört sich schön und gut an, aber bei meinen Mitarbeitenden funktioniert das nicht. Was denkst du da? Was sagst du da? Woran liegt das? Woran oder was kann ich dann anders machen? Muss ich meine Fragen umformulieren? Muss ich penetranter fragen? Brauche ich ein eigenes Format dafür? Aber ich glaube, da gibt es so nicht eine Pattsituation, aber so der Karren ist da irgendwo gerade festgefahren.
Ich hatte gerade über die Spielregeln gesprochen, so ein bisschen. Also klar darstellen, was ist verhandelbar, was ist nicht verhandelbar. Also mehr Personal beispielsweise wäre dann ein Punkt, der nicht verhandelbar ist. Wir machen das häufig so in Projekten, dass wir haben ein Spiel entwickelt und oder versuchen da einen spielerischen Ansatz zu machen. Aber im Spiel ist das Schöne, jeder, der spielt, der weiß, dass es Regeln gibt. Und da kann man wunderbar dieses Verhandelbare und Nicht-Verhandelbare in der Spielregel definieren. Und man kann bestimmte Elemente der Organisationsentwicklung, wie zum Beispiel so eine Kraftfeldanalyse, wunderbar mit einbetten. Und da, finde ich, kommen echt gute Ideen raus. Wir haben das jetzt ein, zweimal umgesetzt und also ist jetzt ganz neu, ist jetzt auch für dieses Beitragssatzstabilisierungsgesetz so ein Stück weit entstanden, weil wir uns natürlich auch genau diese Frage gestellt haben. Und unsere Erfahrungen sind zurzeit schon so, dass da ganz viel Blödsinn auch bei rumkommt, ganz klar. Aber aus diesem Blödsinn heraus, das ist so vielleicht dieses Out-of-the-Box-Denken, gibt es dann doch etwas, was man wunderbar umsetzen kann, was leicht umsetzbar ist, was keine Investition hat und wo alle, die beim Spiel dabei waren, es auch verstehen, es so zu tun. Und nicht versagen, sondern einfach wirklich überlegen, gut, wie kann ich es anders machen, als einfach so zu fragen, was können wir besser machen? Vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass man es als Chefarzt nicht machen kann. Ne? Also wir machen diese Spielrunden immer ohne Chefärzte und entlassen dann aus den Ärzteteams oder aus den berufsgruppenübergreifenden Teams was berichten und stellen das dann den Ärzten vor, den Chefärzten vor. Das ist vielleicht halt auch eine Frage, ob das dann wirklich aus der Rolle heraus dann wirklich gut funktioniert. Ne?
Das ist eine mega spannende Frage. Inwiefern hat denn psychologische Sicherheit oder auch das Thema flache oder steile Hierarchien was damit zu tun?
Die Studienlage ist da ja ziemlich eindeutig. Also psychologische Sicherheit, die muss natürlich für solche Sachen vorhanden sein, oder zumindest im Fokus sein. Also wenn sie auch nicht direkt komplett da ist oder es da Themen gibt, dann ist das ja vielleicht auch eine Erkenntnis, ne? Also das heißt also, vielleicht haben die ja eine Idee, aber die psychologische Sicherheit ist nicht gegeben und die wollen jetzt dem Chefarzt an der Stelle jetzt nicht irgendwie an den Karren, dass deswegen keine Aussagen kommen, ne? Also das ist natürlich super wichtig und Hierarchien flach oder tief, also in beiden Varianten ist es gleichermaßen möglich, ne? Also wenn ich jetzt eine große Abteilung habe mit verschiedenen Hierarchieebenen, also Chefarzt, Geschäftsführer, Oberarzt, Oberärzte, dann Funktionsoberärzte und dann Assistenzärzte. Das geht beides. Wichtig ist natürlich, dass einmal die Sicherheit da ist und dass die Kommunikation gut organisiert ist.
Wir wissen ja alle aus der Change-Formel heraus, wichtig ist ja sozusagen dieses, warum ändere ich was oder sehe ich den Sinn einer Veränderung? Jetzt ist es ja so, Mitarbeitende spüren ja häufig weniger Pain bei einer Prozessverbesserung als jetzt die Vorgesetzten oder das Unternehmen. Und da kann natürlich helfen, wenn man sich mit dem Unternehmen identifiziert. Ich meine, Führungskräfte identifizieren sich meistens auch mehr mit dem Unternehmen oder dem Krankenhaus. Wie kann man sowas noch als Führungskraft adressieren?
Also das, was du als Pain beschreibst, das beschreiben wir als ritualisierte Demotivationstatorte. Und diese Tatorte, die gibt es ganz viel in den Einrichtungen. Und ehrlicherweise, wenn ich die beseitige, dann habe ich sehr wahrscheinlich auch auf das Ziel der Geschäftsführung eingezahlt. Und von daher rede ich selten darüber, dass wir irgendwie wirtschaftlicher werden müssen, sondern ich frame das anders. Also die Story dahinter ist relativ einfach. Also wie vermeide ich den größten Kostenblock? Das sind vielleicht Honorarkräfte, dadurch, dass meine Leute bei mir bleiben. Und wenn ich es schaffe, eine Assistenzärztin für 3 Monate länger an meinem Haus zu binden und ich dadurch dann irgendwie 3 oder 4 oder 5 Schichten einer Honorarkraft vermeide, dann ist das geil und dann hat das einen riesen Mehrwert. Und wie schaffe ich, dass die Assistenzärztin da bleibt? Ich versuche, diese Demotivation irgendwie zu reduzieren. Und ich glaube, da braucht es gar nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass man als Geschäftsführung oder als Chefarzt über das große Ganze informieren schon, aber jetzt sagt, wir müssen das machen, weil das und das so ist. Sondern ich glaube, es gibt ausreichend Punkte, die aus dem Team selber heraus als Motivation gesehen können, sich da in die Veränderung zu bringen. Und das muss ich als Führungskraft aber genau ansprechen.
Wie kann ich denn die Partizipation, also dass meine Mitarbeitenden sich einbringen, Lösungen vorschlagen, und wirklich sozusagen konstruktiv die Abteilung voranbringen, wie kann ich die denn steigern oder stärken?
Naja, dass ich sie halt tatsächlich einbinde. Wir haben so viele Gesprächsformate im Krankenhaus: Frühbesprechungen, Mittagsbesprechungen, Abendbesprechungen, dann haben wir noch Röntgenbesprechungen, wir haben Tumorboards und so weiter und so fort. Und wir reden natürlich dort immer über das, auf was es wirklich ankommt, das ist die Patientenversorgung, das ist richtig. Aber wenn man da sagt, okay, und das hat ja wieder was mit meinen zwei Polen zu tun, also Stabilität versus Veränderung, wenn ich da mir Zeiten herausschäle und ganz konkret über bestimmte Sachen informiere, da auch dann schon mal nachfrage, hey, was haltet ihr davon? Dann glaube ich, ist das ein guter erster Schritt, da in die richtige Richtung zu gehen. Und natürlich braucht man auch ein Gespür dafür, als Führungskraft, was braucht es denn jetzt gerade? Ne? Also was braucht es jetzt gerade in meiner Organisation? Oder wo stehe ich? Also habe ich jetzt zum Beispiel diese psychologische Sicherheit, wo Menschen was sagen? Oder habe ich vielleicht auch in meinem Team Mitglieder, die diese psychologische Sicherheit halt nicht fördern? Also die beispielsweise immer die Augen verdrehen, wenn ein Assistenzarzt einen Vorschlag macht oder so. Ne? Das ist ja dann halt, das sind ja dann Verhaltensmuster, die dagegen halten. Und dann muss ich dann versuchen, das aufzulösen.
Ja, das Gespür für was die Abteilung braucht, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das kennt jeder. Wir werden alle blinde Flecken haben. Das ist in der Natur der Sache. Was ich tatsächlich spannend finde an der Stelle, vielleicht nochmal den Gedanken, ärztliche Führungskräfte sind in der Form so ein bisschen eine Besonderheit, weil sie Fachspezialisten sind, die zusätzlich eben Führungskraft sind, ne? Woanders hat man sozusagen, dass nur Führungskräfte wirklich Führung machen, also Führung und Management. Und letztlich im ärztlichen Bereich ist es ja tatsächlich so, sie sind weiterhin ärztlich tätig, wir machen Führung, wir machen Management. Bei der fachlichen Arbeit ist es eigentlich relativ einfach, da wissen wir, was wir machen. Da kommen Patienten, da machen wir das, was wir gelernt haben, worin wir gut sind. Und bei dem Thema Führung und Management und das den Gedanken finde ich nochmal ganz hilfreich ist, es gibt eine Unmenge an Arbeit. die geht nicht aus. Also man muss ganz stark priorisieren, weil alles kann man eh nicht machen, ne? Also Führung, Management, wir sprechen über Prozessverbesserung, wir sprechen über Onboarding, Offboarding, Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen. Also die Arbeit ist unendlich. Und wichtiger finde ich, was du gesagt hast, Stefan, dass man eben schaut, was braucht meine Abteilung gerade am meisten, ne? Vielleicht noch eine Frage an dich jetzt unter diesem zunehmenden wirtschaftlichen Druck, der nicht abreißt und es ist auch auf absehbare Zeit nicht eingeschätzt, dass es so sein wird. Wie wichtig ist denn Führungsqualität jetzt in diesen schwierigen wirtschaftlichen Situationen oder Zeiten?
Ich teile das, was du sagst, dass die Zeiten sich nicht verändern werden. Wir werden immer ein System haben, was ist auf, das auf Kante genäht wird und oder genäht ist, also gerade mal passt. Es wird viel, viel wichtiger, dass ich meine Mitarbeitenden, die ja auch immer weniger werden, ehrlicherweise, irgendwie gut dabei habe. Und von daher ist das Thema Führung immer, immer wichtiger. Und das haben ja auch schon viele Krankenhausträger erkannt. Wir machen ja jetzt auch so Fortbildungsveranstaltungen, Inhouse-Fortbildungsveranstaltungen vom Facharzt zum Oberarzt. Das heißt also, wir fangen schon damit an, das Thema Führung in den Fokus der jungen Fachärzte zu bringen nach ihrer Weiterbildung. Die sind dann noch gar nicht Oberärzte und haben noch gar keine eigene Führungsrolle. Und das ist das, was auch für mich so positiv ist, ne? Also ich meine, wir haben da schon auch in den letzten Jahren, wie ich finde, gute Schritte gemacht. Es ist jetzt klar immer noch hierarchisch im Krankenhaus und wir haben natürlich da auch noch ganz eine Bandbreite. Aber weil wir die haben und da ja auch noch besser werden können und dadurch auch noch Ressourcen aus dem System irgendwie vernünftig herausholen können, ist das ja auch eine schöne ein schönes Wachstumsfeld, was wir da vor uns haben. Aber auf deine Frage, es wird immer, immer, immer wichtiger. Und ich finde, das kann man ja auch lernen. Also das gibt ja gute Möglichkeiten, da auch besser zu werden. Man ist jetzt ein Top-Mediziner, hat das als Chefarzt hinbekommen und ehrlicherweise ist dann das Thema Führung, man muss sich einfach nur drum kümmern. Und wenn man das schafft, glaube ich, das macht ja auch erstmal super viel Spaß. Das ist ja auch eine Bereicherung. Wenn man das dann erfolgreich macht, dann wird das auch ganz zählbaren Erfolg für seine Abteilung haben. Lassen Sie das zu als Chefarzt, dass Sie sich damit halt Gedanken machen oder darüber Gedanken machen und sich da einlesen und entwickeln.
Mir geht es häufig darum, dass wie aktuell geführt wird, hat mal funktioniert und ist nicht per se gut oder schlecht.
Nö.
Aber es ist eben einfach nicht mehr passend auf die aktuellen Herausforderungen. Und so ein paar Sachen sind Erkenntnisse, die man, glaube ich, haben muss. Und ein paar Sachen sind auch einfach Methoden und Tools, die man lernen kann. Und dann sieht das Potenzial wieder ganz anders aus. Du machst doch auch die Webinarreihe Masterclass Klinikführung für Chefärzte. Da ist das Thema Führen, wenn das Budget schrumpft. Was macht ihr da genau?
Wir treffen uns am 22.10. in einem Webinar und da wird es darum gehen, wie ich als Chefärztin, als Chefarzt mal so die Auswirkungen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes für meine Abteilung versuche zu greifen. Also da haben wir natürlich jetzt schon Berechnungen von vielen Krankenhäusern, wo man das bezogen auf die Bewertungsrelation quasi auch dann hochrechnen kann. Und dann geht es letztendlich genau darum, wie man jetzt oder welche Möglichkeiten man als Chefärztin, als Chefarzt hat. Das heißt also, welche Handlungsräume gibt es? Welche Informationen brauche ich eigentlich von meinen kaufmännischen Abteilungen? Das heißt also, wir werden da erarbeiten, welche wichtigen Kennzahlen jetzt in den Fokus geraten. Und wir werden halt auch versuchen, irgendwo diesen Spannungsbogen irgendwie managebar zu machen, ne? Das heißt also, auf der einen Seite haben wir dieses ganze Thema der Leistung, die wir machen müssen und die Patientenversorgung, die wir haben. Und auf der anderen Seite kommt jetzt wieder so ein Riesenboost an Herausforderungen an. Und ja, da gibt es einfach Ideen, die wir besprechen werden, wie man da eigentlich mit als Chefarzt mit umgeht und was es da jetzt konkret auch braucht.
Ja, super, Stefan. Vielen Dank für dein Gespräch. Und du noch mal guckst, was sind so die zwei, drei Hauptpunkte, die du gern jedem Chefarzt, jeder Chefärztin noch mal mitgeben würdest zum Abschluss?
Also, was ich da zurückgeben möchte, ist, dass wir in allen Berufsgruppen, aber insbesondere natürlich auch die Mediziner, eins der coolsten Wirtschaftszweige haben, in denen wir uns bewegen. Das ist Gesundheit. Das ist total sinnvoll, dass das ist, dass wir da sind. Da profitieren ganz viele Menschen. Und ja, wir haben sau viele Herausforderungen jetzt vor uns. Aber weil es halt so wichtig ist, sollten wir den Mut haben, es einfach jetzt auf uns zukommen zu lassen und dass wir da versuchen, wirklich kreativ und dynamisch und ideenvoll mit umzugehen. Und ja, das wäre so mein Wunsch für die nächsten Monate.
Lieber Stefan, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Insights. Wir haben vieles gehört, unter anderem mehr leisten ist nicht mehr angesagt, sondern es geht eher darum, Reibungsverluste zu reduzieren.
Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt Level Up Klinikführung. Weitere spannende Themen finden Sie auf cb.iww.de, dem Online-Portal zum CB-Chefärztebrief.